Gleich vorab, ich wollte heute Morgen ursprünglich mit dem Headset predigen, aber das ist leider eben kurz vor dem Gottesdienst kaputt gegangen und darum kann ich das leider nicht verwenden. Ich werde mich bemühen, langsam, laut und deutlich zu sprechen, dass ihr mich alle verstehen könnt. Reich und jetzt? Wer sind die Reichen dieser Welt? Also wenn man so eine Umfrage machte, wer ist denn nur wirklich reich? Dann würde man vielleicht sagen, Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos, Warren Buffett, das sind Leute, die sind so richtig reich. Ja? Die haben so richtig Kohle. Aber der Reichste überhaupt ist Bernard Arnault, ein Franzose, und der verdient sein Geld damit, dass er Luxusartikel eben an die Reichen verkauft, weil das, was der verkauft, könnten wir uns, vermute ich jetzt, ich weiß es nicht, aber ich vermute es, wir könnten uns das gar nicht leisten. Der reichste Deutsche gegenwärtig ist entweder der Bernd Kühne oder der Dieter Schwarz. Der Schwarz ist der, dem der Lidl-Konzern gehört. Das sind so die Reichen dieser Welt. Und wenn wir in unsere Region denken, wird man sagen, ja, der Friedhelm Loh, der ist auch einer der reichsten deutschen Menschen. Manche Reiche zeigen ihren Reichtum auch gerne. Andere gehen da eher defensiv mit um und möchten, dass ihr Reichtum nicht so insgesamt bekannt wird. Aber Tatsache ist, es werden regelrechte Ranglisten geführt, wer denn gegenwärtig der oder die Reichste überhaupt ist. Und ich bin überzeugt, es gibt nicht wenige Menschen, die würden den Satz unterschreiben, wohl dem, der reich ist. Aber ist das wirklich so? Was sagt die Bibel eigentlich zum Reichtum grundsätzlich? Und da lese ich uns den ersten Teil des heutigen Predigttextes, der steht in Lukas 16, die Verse 19 bis 21. Und ich habe diesen ersten Abschnitt überschrieben mit krasse Gegensätze. Es war einst ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und feinstes Leinen und lebte Tag für Tag herrlich und in Freuden. Vor dem Tor seines Hauses lag ein Armer. Er hieß Lazarus. Sein ganzer Körper war mit Geschwüren bedeckt. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit dem hätte stillen können, was vom Tisch des Reichen fiel. Aber nur die Hunde kamen und leckten an seinen Wunden. Zwei Personen. Der eine, der reiche Mann, wird uns nicht namentlich genannt, der andere, der Lazarus, der wird uns namentlich genannt. Der Reiche kleidet sich in Purpur und feinste Leinwand. Und das ist praktisch so eine mehr oder weniger königliche Kleidung. Der kann sich's einfach leisten und sein Leben wird beschrieben, dass es lustvoll war. Ja, also der war gesund, der hatte ständig zu essen, der muss sich keine Gedanken machen, der muss auch nicht viel arbeiten, der lässt andere für sich arbeiten, dem geht's einfach unglaublich gut. Und die Bibel beschreibt ihn weiter wörtlich als einen Menschen, der prächtig ist. Also Esprit, Witz, Unterhaltung, Geist, Kultur, alles das hat dieser Mann gemacht. Es war einfach ein tolles Leben, was der anscheinend geführt hat. Dem ging es so richtig gut. Das krasse Gegenteil davon ist der Lazarus. Der Name Lazarus kommt von dem Namen Eleazar und dieser Name bedeutet, Gott hat geholfen. Wenn wir von diesem Lazarus lesen, dann stellt man sich vielleicht schon die Frage, wo hat denn Gott da eigentlich bei dem armen Kerl geholfen? Er war gelähmt, wörtlich heißt es, er lag niedergestreckt am Boden, das heißt, der konnte nicht aufstehen. Er war aufs Betteln angewiesen und so liegt er vor diesem Tor des reichen Mannes und dieses Tor muss ein Prunktor gewesen sein, ein ganz teures Ding, einfach was ganz Aufsehenerregendes. Da siehst du einfach das Geld schon von außen. Und dieser Lazarus, der ist so schwach, dass er nicht mal die herumstreunenden Straßenhunde abwehren kann, die kommen und an seinen Wunden lecken. Und wenn die Hunde an ihm lecken, dann ist das Ergebnis, dass er dadurch mit weiteren Krankheiten infiziert wird. Diesem Mann geht es einfach unsagbar schlecht. Noch dazu ist er kultisch unrein, weil die Hunde an ihm lecken. Dann ist er gelähmt und er hat nichts zu essen. Er möchte vom Tischabfall des reichen Mannes leben. Das ist schon übel. Das sind krasse Gegensätze. Der Reiche, gesund, alle Tage feiernd, ein tolles Leben führend. Und auf der anderen Seite der Lazarus krank, die Hunde lecken an ihm und er liegt da bettelnd vor einem Tor. Die Reichen damals lebten in der Summe wahrscheinlich gar nicht anders als reiche Menschen heute. Nur die Luxusartikel, die du vielleicht hast, waren andere. Heute wird man vielleicht sagen, diese Reichen haben ein Privatjet oder eine Yacht oder irgend sowas. Das hatten die wahrscheinlich damals so nicht. Die haben sich's auf andere Weise gut gehen lassen. Aber dieser reiche Mann, der steht letzten Endes für seine ganze Klasse. Dieser reiche Mann ist ein Vertreter letzten Endes für alle Reichen dieser Erde. Und das Problem ist, da ist eine total starke Kluft rein sozial zwischen diesen beiden Menschen. Der eine lebt in Saus und Braus, der andere liegt vor der Tür und die Straßenköter lecken an ihm rum. Und ich kann mir vorstellen, wenn der Reiche aus dem Haus gekommen ist, dann hat er das doch ziemlich eklig empfunden, hat gedacht, boah, also sowas aber auch, oder? Stellt euch mal vor, bei euch vorm Hoftor, sofern ihr eins habt, liegt immer ein Obdachloser rum. Wird man doch auch sagen, Mensch, kann der sich nicht bei den Nachbarn legen, ist doch also wirklich, das findet man nicht so toll, oder? Ich würde es nicht toll finden und ich vermute, ihr würdet es auch nicht so toll finden. Sind eigentlich heute Morgen Arme unter uns? Ich denke, es kommt immer darauf an, wie man das definiert. Wenn man so durch die Fußgängerzone geht und sieht rechts und links die Obdachlosen liegen, dann denkt man vielleicht, oh, also eigentlich geht mir es doch gar nicht so schlecht. Aber wenn ich dann wieder an die Reichen denke, dann denke ich, also im Gegensatz zu denen geht mir es gar nicht so gut. Und die Frage ist, wie viele arme Menschen kennst du eigentlich mit Namen? Wie viel kennst du mit Namen? Nicht nur, dass du sagst, ja, es gibt ja Arme auf der Welt. Die Obdachlosen in der Fußgängerzone sind für uns meist Unbekannte. Kennst du nicht persönlich. Aber wie viele Arme kennst du mit Namen, ganz persönlich? Die Armen tauchen auch in den Medien nicht auf. Höchstens dann mal, wenn es um Sozialbetrug geht und dann heißt es schnell, ah, die sind alle so. Dabei ist es letzten Endes so, dass viele arme Menschen das, was ihnen von Staats wegen eigentlich hätte zukommen können, gar nicht annehmen, weil sie sich schämen oder weil sie vielleicht gar nicht in der Lage sind, den ganzen Papierkram zu bewältigen, der notwendig ist, damit du Fördermittel bekommst. Und viele, die werden einfach in ihrer Armut resigniert haben. Geld benebelt manchmal so wirklich die Sinne. Und wenn du in die Nachrichten schaust, dann ist jetzt wieder die Rede davon, dass da ein Bundestagsabgeordneter sich Geld aus Russland hat schicken lassen und geschmiert worden ist, wenn es stimmt, was die sagen. Ja, dann musst du dir auffragen, der hat doch eigentlich ein vernünftiges Auskommen, so ein Bundestagsabgeordneter. Ja, aber da greift der Volksmund, je mehr er hat, je mehr er will, nie schweigen seine Wünsche still. Und ich weiß nicht, ob wir nicht auch, wenn wir die Möglichkeit hätten, zugreifen würden. Ich würde nicht pauschal sagen, das ist nicht so. Wir haben doch meistens gar keine Möglichkeit dazu. Hat euch schon mal jemand Geld aus Russland angeboten? Noch nie, also noch nicht einmal, nicht mal ansatzweise. Nicht mal ein Rubel auf Deutsch gesagt, gar nichts. Das ist unser Problem. Wer weiß, wie wir reagieren würden, wenn wir die Möglichkeit hätten. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie wichtig ist mir eigentlich Geld? Mir persönlich ist es sehr wichtig, schon mein ganzes Leben lang. Das durchzieht mein ganzes Leben. Ich habe mein Leben lang schon immer die Sorge gehabt, kann ich meine Lebensbedürfnisse wirklich ordentlich stillen? In dem Fall jetzt auch noch die meiner Familie. Mein Leben lang war für mich Geld ein Problem, weil ich immer die Sorge hatte, reicht es auch aus. Das fing schon bei der Bundeswehr an. Ich habe vorher Abitur gemacht, also habe kein Geld verdient. Und dann habe ich nur einen Ferienjob halt. Aber dann ging es zur Bundeswehr, dann hast du Sold gekriegt. Und dann hast du dich schon gefragt, reicht es bis zum Ende des Monats. Und wohl dem, wenn ein Manöver dazwischen lag, dann gab es nämlich Buschgeld und du hast mehr gekriegt. Das war schon immer meine Sorge. Reicht's Geld? Und dann sehe ich in die Bibel und dann sagt der Herr Jesus da in Matthäus 6, Sieh die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Wer ist aber unter euch, der seiner Länge eine Elle zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und wenig später sagte Herr Jesus: Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden, nach dem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Und darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Und wenn ich mir diese Verse dann vor Augen führe, dann merke ich wieder, wie sinnlos es eigentlich ist, sich ständig wegen Geld Sorgen zu machen. Es ist sinnlos. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Ich kann als Christ hingehen und kann sagen, ich traue den Zusagen Gottes. Oder ich kann sagen, ob das wirklich wahr macht, was er sagt, das weiß ich nicht. Diese Möglichkeiten habe ich. Und wenn ich mir vor Augen führe, dass diese Worte wahr sind und ich sie glauben will, dann ist das Sorgen um Geld ungeistlich und es ist dumm, schlicht und ergreifend. Weil Gott sagt, ich werde euch versorgen. Diese Worte, die gelten für mein Leben. Und wenn sie für mein Leben gelten, dann gelten sie ganz genauso auch für dein Leben. Gott versorgt uns. Wir können uns alle vernünftig kleiden. Ihr seid alle ordentlich angezogen. Wir haben alle ein Dach über dem Kopf. Keiner von uns muss auf der Straße schlafen. Und wir haben alle zu Hause einen Kühlschrank und irgendwas ist da normalerweise drin, was ausreichend ist, uns zu ernähren. Vielleicht nicht immer Kaviar, aber ein Stück Fleischwurst kann ja auch satt machen. Wir sind alle versorgt. Gut versorgt. Ich komme zum zweiten Gedanken, Leben und Tod. Schließlich starb der Arme. Er wurde von den Engeln zu Abraham getragen und durfte sich an dessen Seite setzen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Im Totenreich litt er furchtbare Qualen. Als er aufblickte, sah er in weiter Ferne Abraham und an dessen Seite Lazarus. Vater Abraham, rief er, hab Erbarmen mit mir und schick Lazarus hierher. Lass ihn seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und damit meine Zunge kühlen. Ich leide furchtbar in dieser Flammenglut. Der Tod setzt für beide, den reichen Mann und den Lazarus, alles auf Null. Alles. Der Arme stirbt und er wird von den Engeln in Abrahams Schoß, übersetzt Luther, getragen, also in die Nähe Abrahams. Und da greift einfach jetzt Gottes Fürsorge. Es geht ihm einfach gut. Er hat jetzt endlich keine Schmerzen mehr. Er kann anscheinend wieder gehen, aufstehen, leben, aufatmen. Und der reiche Mann, von dem heißt es auch, er starb und er wurde begraben. Er erhält ein Begräbnis. Und man kann sich richtig vorstellen, wie die ganzen Honoren des Ortes auch zum Grab dieses Mannes pilgern und bedauern, dass er doch aus diesem Leben geschieden ist. Und wenn wir in der Bibel aber schauen, dann ist es so, dass Reichtum, Geiz oder Egoismus Dinge sind, die schon die Propheten immer wieder angeprangert haben. Und der Amos nennt mal die High Society von Israels reiche, fette Kühe, also auch nicht sehr charmant. Aber dieser Reiche, der ist jetzt tot. Der Lazarus, da wird nicht von einem Begräbnis gesprochen. Wahrscheinlich ist er als Obdachloser in irgendeinem Massengrab beerdigt worden. Fertig ist es. Und dieser reiche Mann, der ist jetzt im Totenreich. Und im Totenreich leidet er Qualen. Er ist im Hades. Neutestamentlich heißt das Wort Sheol. Es ist also nicht die Hölle. Hölle ist die Gehenna im Neuen Testament. Das ist der letzte Strafort für die ungläubig Gestorbenen, sondern er ist in der Gehenna, er ist im Totenreich. Und dort leidet er. Und anscheinend ist es zumindest möglich, dass er in diesem Totenreich die Menschen, die auf der, nenne ich mal, anderen Seite des Totenreiches im Himmel sind, dass er die irgendwie sehen kann. Und er erkennt zum Beispiel den Abraham. Und was sagt uns das? Das ist ein Gleichnis, was der Herr Jesus hier sagt. Warum? Der konnte nie ein Foto vom Abraham sehen, dass der sagte, ach, das ist der Abraham. Die Fotografie war ja noch gar nicht erfunden. Er erkennt aber sofort, da sitzt der Abraham. Und daneben sitzt der Lazarus. Ah, den kenne ich ja. Was ein Glück. Und jetzt bittet er den Abraham, dass der doch bitte den Lazarus schickt, weil er so leidet, der soll wenigstens mit einem Tropfen Wasser seine Zunge kühlen. Und da siehst du die Verzweiflung dieses Mannes. Was ist denn ein Tropfen, wenn du richtig Durst hast? Das ist nix. Das ist gar nichts. Aber das ist ihm wichtiger als alles andere, dass dieses Leid, das er da gerade erlebt, wenigstens so ein bisschen gelindert wird. Und der Reiche wusste um Lazarus. Er kannte diesen Lazarus. Der Lazarus lag ja vor seiner Haustür und wenn der rausgegangen ist, irgendwann hat er wahrscheinlich einmal gefragt, sag mal, wie heißt denn du? Und er hat gesagt, ja, ich bin der Lazarus. Und es stellt sich doch die Frage, warum der reiche Mann zu Lebzeiten nicht es für nötig befunden hat, dem Lazarus mal ein bisschen was Gutes zu tun, ihm irgendwie Hilfe zukommen zu lassen. Anscheinend hat er es nicht für nötig gehalten. Und damit stellt sich die Frage, wie gehen wir eigentlich mit unserem Wohlstand um? Uns geht's wirtschaftlich gesehen doch eigentlich ganz gut. Tatsache ist, die Bibel hat erstmal gar nichts gegen Wohlstand, gegen reiche Menschen. Da sagt die Bibel gar nichts gegen. Weil Godet, ein Ausleger, der schreibt dazu, wenn der Reichtum als solcher die Sünde des Reichen wäre, so wäre schwer zu begreifen, wie an diesem Ruheort Abraham, der Reichste in Israel, den Vorsitz führen könnte. Reich waren auch Isaak, Jakob, David, Hiob, Daniel und weitere. Also sagt uns das schon mal, Wohlstand, Reichtum an sich ist keine Sünde per se. Die Bibel hat nichts dagegen. Es ist die Frage, wie gehe ich damit um, verantwortungsbewusst um, als Christ. Der reiche Mann im Gleichnis hätte doch bestimmt die Möglichkeit gehabt, dem Lazarus hier und da mal was Gutes zu tun oder dem Lazarus zu sagen, pass mal auf, wir haben heute Essen übrig, schickt die Dienerschaft mal raus, die sollen dem mal was zu essen geben, dass er nicht die Tischabfälle, sondern was Gescheites zu essen bekommt. Wäre bestimmt möglich gewesen. Aber der reiche Mann ist überhaupt nicht auf die Idee gekommen. Wir können wahrscheinlich mit unseren wirtschaftlichen Möglichkeiten, die wir haben, wahrscheinlich nicht die Probleme dieser ganzen Welt lösen. Aber dazu sind wir auch gar nicht aufgefordert. Das ist nicht unser Auftrag. Aber es bleibt eben für uns die Frage, wo wir in der Lage sind, mit den wirtschaftlichen Möglichkeiten, die wir haben, anderen Menschen oder Institutionen etwas Gutes zu tun und zu unterstützen. Das ist die Verantwortung, die wir vor Gott haben. Und ihr Lieben, eins müssen wir alle wissen. Gott kennt nicht nur unser Seelenleben. Der ist auch genauestens über dein Bankkonto informiert. Der weiß genau, wie viel da liegt oder auch nicht liegt. Das sei jetzt dahingestellt. Aber Gott weiß es. Das ist der Punkt. Und in Sprüche 22, Vers 1, da sagt uns die Bibel, ein guter Ruf ist köstlicher als großer Reichtum und Ansehen besser als Silber und Gold. Und das meint nicht das Ansehen vor Menschen. Das kann uns egal sein. Es meint das Ansehen von Gott. Das ist gemeint. Und eins müssen wir uns im Klaren sein, wenn wir uns hier im Bezug auf den Umgang mit unseren wirtschaftlichen Mitteln hinterfragen, dann müssen wir wissen, vor Menschen kannst du alles rechtfertigen. Ohne Probleme, ohne Wenn und Aber. Vor Menschen kannst du alles rechtfertigen. Der Haken ist, dass Gott in unsere Herzen schaut. Und vor dem hat alle Rechtfertigung ein Ende, weil der dann nicht fragt und sagt, sag mal, ist das wirklich so, sondern der weiß es. Das ist der große Unterschied. Menschen kann ich alles erzählen. Menschen kann ich deutlich machen, dass ich mein Auto mit 3 Rädern nur habe aufschwatzen lassen und erkläre, dass es genau so sein muss. Aber vor Gott nicht. Das ist das Problem. Gott blickt hinter die Fassade deines und meines Lebens. Und was sieht Gott, wenn er hinter die Fassade meines Lebens und meines Wohlstands blickt? Und was sieht Gott, wenn er hinter deine Fassade und deinen Wohlstand blickt? Was sieht Gott dann? Ich komme zum nächsten Punkt. Triff eine Entscheidung. Abraham erwiderte, mein Sohn, denk daran, dass du zu deinen Lebzeiten deinen Anteil an Gutem bekommen hast. Und dass andererseits Lazarus nur Schlechtes empfing. Jetzt wird er dafür hier getröstet und du hast zu leiden. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein tiefer Abgrund, sodass von hier niemand zu euch hinüberkommen kann, selbst wenn er es wollte. Und auch von euch dort drüben kann niemand zu uns gelangen. Wenn man diesen Abschnitt oberflächlich liest, dann könnte man zu dem Schluss kommen, also entweder will ich das Gute hier auf der Erde haben oder ich will das Gute im Himmel haben und ich müsste mich dazu entscheiden. Aber das ist nicht die Frage. Es ist hier vielmehr die Frage, wie gehst du, wie gehe ich mit meinem Wohlstand um? Es ist gar keine Frage, dass auch Menschen, die geizig sind oder, um das etwas freundlicher zu umschreiben, dass ein sparsamer Mensch nicht auch in den Himmel kommen kann. Das ist gar keine Frage. Entscheidend ist der Glaube an Jesus Christus. Aber, und dann ist die zweite Frage, wie komme ich eigentlich im Himmel an? Wie Paulus das schreibt, so wie durchs Feuer, also abgetakelt, abgenutzt, gerade so reingerutscht oder mit Gold und Edelstein? Das ist die große Frage. Und wenn wir diesen reichen Mann sehen, dann stellt man doch irgendwie fest, dass dieser Mann selbst vielleicht niemals in seinem Leben Gnade oder erlebt hat. Weil wenn er das erlebt hätte, dann wäre er doch vielleicht auch mal irgendwie auf die Idee gekommen, selbst barmherzig sein zu wollen. Und die Frage ist auch, welche intensive Beziehung oder auch nicht intensive Beziehung hat er zu Gott gehabt? Und Tatsache ist, dass der Abraham ganz offensichtlich den Wunsch des reichen Mannes, den Lazarus zu schicken, nicht erfüllt. Warum? Weil da eben verschiedene Klüfte sind. Die erste Kluft ist die Kluft im Herzen, weil dieser reiche Mann zu Lebzeiten anscheinend dachte, was kümmert mich dieser Lazarus, habe ich nichts mit zu schaffen. Sein Problem, fertig, nicht ich. Als zweites diese Kluft im Kopf. Der war es gewohnt, dieser reiche Mann, dass er anscheinend Bedienstete hatte. Und so hat er sich gedacht, na jetzt kann ich halt den Lazarus schicken, der kann ja jetzt kommen und mich bedienen. Übrigens, das lässt natürlich auch nur den Schluss zu, dass der Lazarus nicht mehr gelähmt ist in der Ewigkeit, weil sonst könnte er ja nicht runterkommen. Er lag ja nur am Boden. Jetzt kann er anscheinend wieder gehen. Und dann letzten Endes diese endgültige Kluft, die dort ist, dass niemand aus dem Totenreich Richtung Himmel kommen kann. Diese Kluft ist nicht zu überwinden. Und selbst wenn der Lazarus gesagt hätte, komm ey, ich habe ein Leben lang vor dem seiner Tür gelegen, ich habe ihn so oft gesehen, ich gehe runter, ich mache das. Und Abraham sagt, nee, diese Kluft kann niemand überwinden, weder von der einen noch von der anderen Seite. Und dieses Gleichnis lehrt uns nochmal ganz unzweideutig, dass ich zu Lebzeiten eine Entscheidung treffen muss, wo ich meine Ewigkeit verbringen will, ob im Himmel, in der Ewigkeit oder in der Gottverlassenheit. Die Entscheidung muss ich hier treffen. Hinterher ist es zu spät. Manche in der katholischen Kirche begründen mit diesem Text das Fegefeuer, aber hier steht nichts von Fegefeuer. Hier steht nur davon, da ist eine Kluft. Und die ist nicht mehr zu überwinden. Also musst du dich jetzt und hier entscheiden, wo will ich meine Ewigkeit verbringen? Will ich im Himmel sein oder in der Gottverlassenheit? Das muss ich selbst entscheiden. Ich komme zum letzten Punkt, das beste Zeugnis. Dann, Vater, sagte der Reiche, schick Lazarus doch bitte zur Familie meines Vaters. Ich habe nämlich noch 5 Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham entgegnete, sie haben Mose und die Propheten. Auf die sollen sie hören. Nein, Vater Abraham, wandte der Reiche ein, es müsste einer von den Toten zu ihnen kommen, dann würden sie umkehren. Darauf sagt Abraham zu ihm, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Wir stellen fest, dieser reiche Mann ist zumindest im Blick auf seine Familie kein absolutes Ekelpaket, weil die Brüder gehen ihm nahe. Er erinnert sich an seine Brüder und sagt, Mensch, Lazarus soll dann zu meinen Brüdern gehen und soll die auf jeden Fall warnen. Wörtlich heißt es, er soll sie regelrecht beschwören, dass sie ihr Leben ändern, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen müssen. Und das zeigt uns doch auch, wie schrecklich dieser Ort der Verdammnis sein muss, dass dieser reiche Mann so bestrebt ist, dass seine Brüder wenigstens verschont seien. Aber auch diese Bitte schlägt der Abraham ihm ab. Sie sind ja schon gewarnt, sie hatten ja schon das Alte Testament. Und im Alten Testament kann ich schon sehen, wie Gott sich das Leben der Menschen vorstellt, nämlich in einer Beziehung zu ihm. Und also müsste auch den Brüdern des reichen Mannes klar sein, dass sie eine Beziehung zu Gott brauchen. Aber anscheinend haben sie die nicht. Und deswegen sagt Abraham, sie haben schon ein Zeugnis. Sie haben das Alte Testament. Die wissen, wie Gott sich das Leben vorstellt. Die sind gewarnt. Wie würden wir das heute sehen? Würde das was bringen, wenn heute ein Mensch von den Toten auferstünde und würde dann zu allen denen gehen, die nicht an den Herrn Jesus glauben, um die zum Glauben einzuladen? Würde das was bringen? Ich glaube, das wird gar nichts bringen, überhaupt nichts bringen. Das wird die Menschen nicht interessieren, als der Herr Jesus von den Toten auferstanden ist. Danach ist er Menschen begegnet und es sind nicht die Scharen und Massen zum Glauben gekommen, sondern man ist ihm wahrscheinlich eher auch hier und da sehr skeptisch begegnet. Es gibt also nichts Besseres als Mose und die Propheten. Wir nennen das heute die Bibel, wir haben halt noch das Neue Testament dazu. Wer sich durch die Botschaft der Bibel nicht überzeugen lässt, der wird sich auch nicht überzeugen lassen, wenn irgendein Wunder geschieht. Das überzeugt Menschen nicht. Und darum ist das Beste, was wir für Menschen tun können, ihnen die Botschaft der Bibel zu sagen, weil Jesus Christus sich in diesem Wort selbst offenbart. Das überzeugt Menschen. Das Wort Gottes. Gott überzeugt Menschen durch sein Wort und durch unser Zeugnis. Und wir haben das Privileg, dass wir dieses Wort Gottes haben, vielleicht sogar diesem Wort Gottes glauben und es dadurch dann anderen weitergeben können. Die Zuhörerschaft derer, die dem Herrn Jesus damals zugehört haben, die war auch nicht einzuteilen in einen Teil Reiche und einen Teil Bettelarme, sondern da waren auch viele Menschen wahrscheinlich so wie wir aus der bürgerlichen Mitte. Die meisten von uns sind in einem Elternhaus der bürgerlichen Mitte groß geworden. Natürlich in der Nachkriegszeit waren die Menschen deutlich ärmer, aber letzten Endes war das auch damals wahrscheinlich überwiegend die bürgerliche Mitte, in der ihr groß geworden seid. Und die Menschen damals waren überwiegend aus dieser bürgerlichen Mitte. Und wir müssen uns da auch eins immer wieder mal vor Augen führen, dass wir hier in unserem Land geboren wurden. Mit deiner Ausnahme, du nicht, du wirst nicht hier geboren, aber alle anderen wurden hier in unserem Land geboren. Wir hätten genauso auch als Kind in einem Slum in Rio de Janeiro geboren werden können. Keiner von uns hat vorher einen Antrag eingereicht bei Gott und gesagt, ich möchte gerne in Deutschland bei deutschen Eltern groß werden. Sondern Gott hat es geschenkt, dass wir hier geboren sind und groß geworden sind. Und das ist ein Geschenk, das ist ein Privileg, dass es uns so gut geht. Wer weiß, wie dein Leben verlaufen wäre, wenn du vielleicht als Ali oder als Fatma irgendwo mitten in Istanbul groß geworden wärst. Wahrscheinlich ganz anders als hier. Du wärst mit einer ganz anderen Religion groß geworden. Ganz normal. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass ich ein ziemlich strammer Moslem gewesen wäre, wenn ich da groß geworden wäre, weil ich Glaubenssachen sehr ernst nehme. Und dann wäre ich da mit muslimischem Glauben aufgewachsen und ich wäre wahrscheinlich da auch ein ziemlich straighter Mensch gewesen. Was ich hier bin, wäre ich da genauso gewesen. Und darum ist es ein Geschenk, dass ich hier groß geworden bin und nicht woanders. Und dann sehen wir jetzt die anderen Menschen um uns herum und merken, uns selbst geht es eigentlich in der Summe doch relativ gut. Und dass es uns gut geht, sehe ich an den vielen Urlaubsfotos, die ihr auf Instagram und WhatsApp postet, wo man sieht, wo ihr weg seid. Also ich gönne es euch, aber Tatsache ist, da siehst du schon, wie gut es uns oft geht. Und auf der anderen Seite sehen wir die Armut auf dieser Welt. Ja, wo Menschen sind, die einfach nichts zu reißen und zu beißen haben. Und es ist klar, dass wir nicht in der Lage sind, diese Armut irgendwie wegzunehmen. Das können wir nicht. Aber dann werfen wir vielleicht doch mal so einen Becher, einen Euro in so ein Becherchen von einem Obdachlosen oder werfen mal einen Sack in die Altkleidercontainer oder bringen den nach Niederlemp für die Osthilfe. Also Tatsache ist, wir versuchen so ein bisschen vielleicht was Gutes dann zu tun. Aber die Frage ist, reicht das eigentlich aus? Ist mein Gewissen schon beruhigt, wenn ich sage, meine alten Klamotten, die ich nicht mehr tragen kann, wo ich rausgewachsen bin, gebe ich jetzt nach Niederlemp? Reicht das, um zu sagen, oh, habe jetzt was Gutes getan. Also jetzt, die in Rumänien können dankbar sein. Hoffentlich haben die Leute, die meinen Umfang haben, Körperumfang haben. Das habe ich mich schon immer gefragt, wenn wir was nach Niederlemp geschickt haben, wer wird denn das anziehen können? Das sind alle so dürre Huppchen und dann guckt er mich an. Dann ist doch klar, wie wollte er das da passen? Aber das scheint zu funktionieren, egal. Tatsache ist auf jeden Fall, wir beruhigen manchmal mit Kleinigkeiten unser Gewissen und sagen, ach, siehst du, jetzt haben wir doch jemand 2 Euro gegeben. Ja, ein guter Mensch, klasse, weiter geht's im Sauseschritt. Und trotzdem glaube ich, ist es unsere Aufgabe, und ich betone nochmal, immer im Rahmen unserer eigenen Möglichkeiten, anderen Menschen oder auch Institutionen zu unterstützen und Gutes zu tun mit wirtschaftlichen Mitteln, wenn wir dazu in der Lage sind. Es geht ja dabei nicht darum, dass wir unseren Wohlstand und Reichtum aufgeben sollten. Darum geht es ja gar nicht. Der Paulus schreibt, als es um die Spende in Jerusalem geht, es geht um einen Ausgleich, um einen kleinen Ausgleich. Die Frage ist, was können wir aus diesem Text jetzt mitnehmen? Ich denke, wir können mitnehmen, wenn du in der Lage bist und hast die Möglichkeiten zu helfen, dann mach's. Dann mach's, gib, investiere und sei bereit, einfach auch ja mal, ich sag mal, diese Extrameile zu gehen. Sei bereit, das zu tun, was sich der Herr Jesus von dir erwartet. Und natürlich darfst du dabei an dich selbst denken. Natürlich ist dein eigenes Leben wichtig und du musst wirtschaftlich klarkommen, gar keine Frage. Aber denk dabei auch mal nicht nur an dich, sondern auch an die anderen. Gott sorgt für dich und es darf dir gut gehen, das ist nicht schlecht. Aber denk einfach auch mal an die anderen. Und als drittes, nimm das Zeugnis der Bibel einfach ernst. Nimm das Zeugnis der Bibel ernst, auch wenn es um die wirtschaftlichen Dinge geht. Gott meint das ernst. Gott macht keine Späßchen mit uns. Richte dein eigenes Leben an dem Wort Gottes aus. Und dann kannst du vielleicht auch anderen Menschen zeigen, wie sehr dieses Wort dich verändert hat und du damit in der Lage bist, weil du sein Wort, weil du Gottes Wort ernst nimmst, Veränderung in deinem eigenen Leben erleben darfst. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir ganz herzlich danken, dass du uns kennst, dass du uns liebst und dass du uns auch versorgst, wirtschaftlich versorgst. Wir können uns alle anständig kleiden. Wir haben alle ein Dach über dem Kopf, wir haben alle genug Nahrungsmittel, dass wir unseren Hunger und Durst stillen können. Und dafür wollen wir dir von ganzem Herzen danken, Herr. Es ist ein Privileg, dass wir hier in einem so wohlhabenden Land leben dürfen. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns darum die Menschen, die bedürftig sind, auch die Institutionen, die Unterstützung benötigen, nicht vergessen lässt, sondern dass du uns das immer neu vor Augen führst, dass wir von dem Wohlstand, den du uns geschenkt hast, einfach auch was abgeben dürfen. Herr, du versorgst uns weiterhin, du bist für uns da und du sorgst dafür, dass wir nicht zu kurz kommen in unserem Leben. Und dann wollen wir dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir auch die Menschen um uns herum nicht vergessen.